Willkommen zur neuen Folge unseres Kompass mit einer weiteren Extra-Ausgabe zur Bundestagswahl. Ich bin Michael Vassiliadis. Normalerweise gehöre ich als EGBCE-Vorsitzender ja zu den Talkgästen. Diesmal werden wir auch aus Zeitgründen den Spieß etwas umdrehen und ich werde die Rolle des Fragestellers und Moderators übernehmen. Virtuell zu Gast ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Herzlich willkommen, lieber Olaf, bei der EGBCE.
Hallo.
Ab besten Dank, dass du dir in dieser Endphase des Wahlkampfs Zeit für die IGBCE und für die Industriebeschäftigten genommen hast. Wir hatten zur Information die Kandidaten Friedrich Merz und Robert Habeck ebenso eingeladen zu einer Kompass-Extra-Ausgabe. Sie haben aber leider dieses Zeitfenster nicht finden können. Umso mehr freuen wir uns, dass du da bist. Wir wollen mit Olaf Scholz heute vor allen Dingen über die Situation der Industrie und Industriebeschäftigten sprechen, über die wirtschaftliche Lage unseres Landes und über deine, Olafs, Konzepte für eine gute Zukunft. Also legen wir los. Wir haben eine bewegte Geopolitik um uns herum. Im Westen haben wir einen neuen amerikanischen Präsidenten, der auffällig jeden Tag neue Dekrete unterzeichnet. Wir haben eine besondere Situation auch in dem wirtschaftlich wichtigen Region China und Asien. Wir haben den Krieg in Europa. Also alleine die Geopolitik fordert natürlich auch deutsche Wirtschaft heraus. Und die energieintensive Industrie in Deutschland, in Europa, ist in der Krise. Unter den Beschäftigten herrscht große Sorge. Wir wissen aus Mitgliederumfragen, dass sich klare Mehrheiten der ganz normalen Beschäftigten heute beim Haushaltsbudget einschränken müssen und perspektivisch sogar mit einer weiteren Verschlechterung ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation rechnen. Die Unsicherheit ist also groß und so groß wie lange nicht. Die Verantwortung sehen die Kolleginnen und Kollegen bei den Arbeitgebern, aber durchaus auch bei der Politik. Lieber Olaf, kannst du das nachvollziehen und wie blickst du auf dieses Thema?
Wir haben große Herausforderungen, das ist offensichtlich. Man merkt es überall, wo es um Arbeit und Beschäftigung geht. Und natürlich sind wir ganz besonders in Europa herausgefordert mit den unverändert zu spürenden Konsequenzen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das ist ja nicht nur eine große Herausforderung, sicherzustellen, dass wir das Land nicht alleine lassen, sondern es bedeutet ja auch, dass Märkte nicht mehr zur Verfügung stehen, die früher für die Industrie durchaus interessant waren. Das bedeutet, dass die Energieversorgung schwieriger zu organisieren ist, als das vorher der Fall war. Wir haben das zwar alles irgendwie bewältigt und sind da durchgekommen, aber wir merken immer noch diese große Veränderung. Und dann kommen all die Dinge dazu, die du eben auch gesagt hast. Das ist ja alles der Fall. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir uns auf unsere Stärke besinnen und dafür sorgen, dass wir das, was uns auszeichnet als Land, auch für die Zukunft sichern, nämlich eine starke Industrie zu haben. Wenn man Deutschland und die USA oder Deutschland und Großbritannien oder Frankreich vergleicht, ist ja doch bemerkenswert, wie groß der industrielle Anteil in der Wertschöpfung des Landes unverändert ist. Und das wollen und müssen wir erhalten. Das geht, wenn wir die Voraussetzungen schaffen und wenn wir uns auch mit denen zusammentun, die wir brauchen für die Solidarität. Also Europa kann, wenn es um Zölle geht, auch gemeinsam handeln. Das ist in diesem Fall wirklich ein Vorteil für uns und für das, was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben.
Ja, diese Zollfrage zielt ja vor allen Dingen auf eins, diesen Begriff hast du ja wiederbelebt, nämlich das Made in Germany. Eigentlich haben die Amerikaner offensichtlich Sorge, dass diese guten Produkte in den USA besonders attraktiv sind und belegen sie mit Zöllen. Du hast ja in deinem Konzept zur Förderung auch von Industrie ja den Begriff so ein bisschen wiederbelebt, indem so Made in Germany oder Germany Bonus daraus gemacht haben. Vielleicht sagst du ein Wort dazu noch einmal.
Wir müssen die Entscheidung der Unternehmen unterstützen, damit sie sich hier an unserem Standort gut entwickeln können und natürlich damit auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern helfen, dass sie eine gute Zukunft haben. Das, was wir brauchen, sind also Investitionen in Deutschland. Und wir haben uns angeschaut, wie das in der Welt im Übrigen gemacht wird. Da sehen wir, dass das oft nicht so wie in der Europäischen Union und damit auch bei uns geschieht mit langen Förderbescheiden und langen Prozessen, die darum herum sich drehen, sondern mit einer Sache, die man ein Tax Credit, also eine Steuerprämie nennen kann, geschieht, indem man für Ausrüstungsinvestitionen vom Finanzamt gewissermaßen direkt unterstützt wird. Das Attraktive, jedenfalls so wie ich mir das vorstelle, ist, dass das nicht nur dann hilft, wenn Unternehmen sehr große Gewinne machen, sondern auch wenn es nur geringe Gewinne sind oder noch gar keine. Wenn Unternehmen mittelständisch strukturiert sind, hilft es genauso, wie wenn es große Unternehmen sind. Und es stellt sicher, dass es keine Wirkung hat wie eine pauschale Steuersenkung für Unternehmen, die vielleicht riesige Gewinne haben und die dann im Ausland investieren. Also das wirkt immer dann unbürokratisch, wenn Unternehmen sich für Investitionen in Deutschland entscheiden. Und wenn es gut gemacht wird, wird das begleitet und eingebettet in eine Situation, in der wir dann das mit besseren Investitionen in die Infrastruktur begleiten können. Dazu habe ich ja auch zwei Vorschläge mit dem Deutschlandfonds, den wir vielleicht noch vertiefen können, und mit dem Vorschlag, dass wir uns die Investitionsmöglichkeit des Staates erhalten durch eine sehr moderate, vorsichtige Reform der Schuldenbremse.
Ja, ich komme noch mal auf die Beschäftigten selbst zu sprechen. Ich habe das schon anmoderiert, dass ja nicht nur der Reallohn über die Inflationsphase gesunken ist. Es stellen sich darüber hinaus ja noch weitere Zukunftsfragen für Beschäftigte, etwa mit Blick auf die Rente, auf die Krankenversicherung und Pflege. Also diese Sozialstaatsdiskussion, die ja für die Beschäftigten zwei Seiten haben. Auf der einen Seite, klar, sind sie Beitragszahler, aber es sind ja auch die Leistungen empfangen sollen. Was willst du dafür tun, dass wieder etwas optimistischer auf dieses wichtige Thema Sozialstaat und Zukunftsvorsorge für die Beschäftigten geblickt werden kann?
Also wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Beschäftigten eine sichere Arbeitsplätze haben. Deshalb all die Maßnahmen, die ich eben beschrieben habe. Und wir müssen sicherstellen, dass wir bei Forschung und Entwicklung immer vorne dabei sind, damit dort Arbeitsplätze gewährleistet werden können. Aber wir müssen auch möglich machen, dass man gut zurechtkommt. Und deshalb geht es also auch um die Frage, was bleibt nach vom Lohn? Das ist ja, glaube ich, das, was hier angesprochen worden ist. Für mich ganz wichtig, dass wir deshalb sagen, wenn wir in unserem Steuerrecht was machen, dann doch wohl, und das ist mein Vorschlag, dass wir die breite Mitte entlasten, den Mittelstand, diejenigen, die wenig verdienen, dass wir aber das finanzieren, indem Leute wie ich zum Beispiel etwas mehr Steuern zahlen. Das haut mich nicht um und die, die noch mehr verdienen als ich, auch nicht. Aber es trägt dann dazu bei, dass wir ein gerechteres Steuersystem haben, wo netto mehr nachbleibt. Das ist ja das, worum es dann geht.
Das ist das eine, das ist ja vor allen Dingen diese Reallohnfrage. Ich würde aber doch mal unterstreichen wollen, diese Sozialstaatsdiskussion, Rente, Krankenversicherung, Pflege, das beschäftigt unsere Leute natürlich auch sehr. Das heißt ja nicht nur Beitragszahler, sondern auch Empfänger der Leistungen. Und das verunsichert sich schon, wie das zum Teil angesprochen wird von politischen Mitbewerbern. Ist deine Meinung zu diesem sozialstaatlichen Leistungs- und auch Kostenthema?
Deutschland hat eine große Tradition mit seinem Sozialstaat und deshalb sollte das auch nicht schlecht geredet werden, zumal der Sozialstaat ja gar nicht ein Almosen ist, das irgendwie aus Steuermitteln irgendwem gegeben wird, der bedürftig ist, sondern dafür werden ja Beiträge gezahlt bei der Rentenversicherung, bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung, auch bei der Arbeitslosenversicherung. Und daraus entstehen Ansprüche, die auch Bürgerrechte sind, aus meiner Sicht jedenfalls. Und deshalb müssen wir das auch sichern. Und ich glaube, dass das auch geht, wenn wir eine hohe Beschäftigung gewährleisten. Dass uns das gelingen kann, hat die Vergangenheit gezeigt. Wir haben heute einen Höchststand, was die Beschäftigung betrifft, in Deutschland mit 46 Millionen Erwerbstätigen. Und das ist natürlich genau die Situation, in der wir dann dafür sorgen können, dass das auch in der Zukunft alles sicher finanzierbar bleibt, indem wir auch demnächst dafür Sorge tragen, dass es eine hohe Beschäftigung gibt. Meine Forderung also eher umgekehrt. Ich bin für ein stabiles Rentenniveau. Das muss jetzt garantiert werden. Im Sommer dieses Jahres läuft die Garantie, die ich schon einmal durchgesetzt habe, in einer anderen Regierung aus. Und jetzt muss sie verlängert werden. Und ich bin dafür, dass wir ganz klar sagen, es gibt keine Leistungskürzung bei Gesundheitsversorgung und bei Pflegeversicherungsleistungen. Die werden gebraucht. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das finanzierbarer wird, indem wir zum Beispiel mehr Solidarität organisieren. Zum Beispiel zwischen gesetzlichen Kassen und privaten Kassen und Versicherungen in dem Bereich. Das würde die Beiträge unmittelbar stabilisieren und niemandem was wegnehmen.
Olaf, ein Großteil der Industrien, wir haben allgemein über die Industrie schon gesprochen und die Krise, ein Großteil der Industrien der IG BCE sind energieintensive Industrien. Und die haben natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil die Rahmenbedingungen sich doch deutlich verändert haben. Also ich würde mal sagen, ein toxischer Mix, schwieriger Mix aus konjunkturellen und strukturellen Themen. Wie sieht dein Konzept speziell für diesen energieintensiven Teil der Wirtschaft aus?
Ich bin davon überzeugt, dass wir für stabile Energiepreise sorgen müssen. Und deshalb geht es darum, wie kriegen wir das hin? Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil ein großer Teil der Energieversorgung Deutschlands unverändert an Importen hängt von Kohle, Gas und Öl. Und die Preise, die wir für unsere Importe bezahlen müssen, können in Deutschland nicht verfügt werden. Aber wir können dafür sorgen, dass das einfacher geht. Deshalb haben wir neue Terminals zum Beispiel gebaut, als uns plötzlich die Importe aus Russland abgeschnitten worden sind, weil Russland die Gaslieferung nach Deutschland und Europa insoweit eingestellt hatte. Und es ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass die Strompreise, die für die Industrie immer wichtiger werden, weil immer größere Teil der industriellen Produktion auch elektrifiziert werden, geringer werden, als sie heute sind, und dass die Unternehmen sich da auf ein stabiles Preisniveau verlassen können. Was sind die Maßnahmen, die wir ergriffen haben und die wir noch ergreifen sollten? Wir sollten aus meiner Sicht dabei bleiben, dass wir die Stromsteuer für die Unternehmen auf das europäische Mindestmaß gesenkt haben. Wir sollten dabei bleiben, dass insbesondere die mittelständische Wirtschaft nicht mehr wie früher belastet wird durch die Erhebung der EEG-Umlage über den Strompreis. Das machen wir jetzt über den Bundeshaushalt. Die ganz besonders energieintensiven Unternehmen müssen entlastet werden durch die Strompreiskompensation. Das alles hilft. Und dann brauchen wir für die Zukunft eine Klarheit. Es muss, wenn der Strom an einer anderen Stelle hergestellt wird, als wo er verbraucht wird, zum Beispiel als Offshore-Wind aus der Nordsee oder Ostsee kommt oder aus Nord- oder Ostdeutschland, wo viel Wind weht, dass er dann nicht wegen der Transportkosten zu teuer wird. Und mein Vorschlag ist ganz genau zu sagen, für diese Stromautobahnen, die unser Land miteinander verbinden, da führen wir einen Preisdeckel an von 3 Cent. Das ist ein Preisniveau, das wir schon mal hatten. Darauf können alle sich einrichten. Das hat auch funktioniert. Und dann werden die wirklich hohen Investitionen, die dafür notwendig sind, ganz sicherlich nicht durchschlagen auf den Strompreis. Und es gibt dann auch Investitionssicherheit für Deutschland.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe die Befragung, die wir regelmäßig machen, bei unseren Mitgliedern bereits erwähnt. Und natürlich haben wir auch nachgefragt, wie unsere Mitglieder zu sehr fundamentalen politischen Zielen stehen. Und es ist völlig eindeutig und klar, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die Klimaziele unterstützen. Und da gibt es auch bei aller kritischer Bewertung ein sehr klares Ergebnis. Und gleichzeitig haben sie ein bisschen das Vertrauen verloren, dass die politischen Ansatzpunkte, die wir gefunden haben, immer zum gewünschten Ergebnis führen, weil sie häufig mit negativen Teilen dieser Entwicklung betroffen sind. Was willst du tun, damit der industrielle Wandel, der ja heißt, wir transformieren von A nach B und nicht von A nach aus, schalten, dass wir den erfolgreich auf den Weg bringen können und dabei auch zukunftssichere Jobs ja nicht nur erhalten, sondern auch schaffen können? Also wie kann aus der Transformation eine Modernisierung werden?
Erstmal, indem wir darum kämpfen, dass Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben. Da spielt die Mitbestimmung eine ganz zentrale Rolle. Ohne die würde das, glaube ich, auch in der Vergangenheit oft nicht gelungen sein. Aber die Tatsache, dass es auf unternehmens- und betrieblicher Ebene Mitbestimmungsmöglichkeiten für Beschäftigte in Deutschland gibt, hat nicht nur zu einer besseren Sozialpartnerschaft beigetragen, sondern eben auch ganz oft dazu, dass Verlagerungsentscheidungen nicht getroffen worden sind. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir das auch weiter für die Zukunft sichern. Und daneben müssen wir eben klarstellen, dass Deutschland gute Voraussetzungen für industrielle Investitionen weiter behält, indem wir eine starke Forschungslandschaft haben, indem wir die Infrastruktur ausbauen. Auch da spielt eine Rolle, wie bezahlen wir den Ausbau der Infrastruktur, damit Unternehmen sich auf das Niveau verlassen können, das sie hierzulande auch brauchen. Und wir müssen unterstützen, wenn Unternehmen neue Wege gehen und das ganz praktisch begleiten. Also beim Stahl zum Beispiel, um eine Nicht-Chemiebranche zu nennen, da ist es wichtig, dass jetzt die Unternehmen investieren. Das sind Zukunftsinvestitionen. Was da gebaut wird, ist erst in ein paar Jahren fertig. Aber es muss ja jetzt entschieden werden, damit alle wissen, wir können in Deutschland in Zukunft noch Stahl herstellen, der dann die Anforderungen der Kunden, der Automobilunternehmen und vieler anderer Stahlverbraucher erfüllt, dass er CO2-neutral ist. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann geht diese Industrie, gerät sie in Gefahr. Dann müssen wir dafür sorgen, dass europaweit zusammengearbeitet werden wird. Deshalb will ich dort einen Stahlgipfel in Europa und auch Schutz vor Importzöllen. Und so ähnlich ist es auch für die Chemiebranche. Auch da müssen wir sehen, dass in Europa gemeinsame Sache gemacht wird, dass wir verhindern, dass wir bedroht werden von Dumpingimporten, aber dass wir auch sicherstellen, dass ein fairer Investitionen hier in Europa möglich sind und erhalten bleiben. Und wenn dann andere kommen und unser Unternehmen unter Druck setzen, dass wir auch mit dem gemeinsam uns dagegen zur Wehr setzen können. Für mich noch ganz wichtig, dass wir immer genau betrachten, was sind die Investitionsbedingungen, was behindert jetzt Investitionsentscheidungen, viele bürokratische Regelungen zum Beispiel. Und die müssen dann im Dialog mit der Chemieindustrie zum Beispiel, mit der Pharmabranche zum Beispiel auch abgebaut werden. Habe ich in beiden Fällen auf den Weg gebracht. Und jetzt geht es um die Umsetzung dessen, was wir mit der Industrie und den Gewerkschaften vereinbart haben in Deutschland und Europa, um Arbeitsplätze zukunftssicher zu machen.
Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Und das ist ausdrücklich erwähnt ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir in der Debatte, die durchaus ihren Grund hat, ich nenne es jetzt mal, Deregulierung ist mir immer ein bisschen zu abstrakt, aber ich nenne es immer Dereportisierung, also ganz viele Berichte, die wir an irgendjemanden schicken müssen, sind ja häufig wirklich belastend. Und du hast das verbunden mit der Mitbestimmung. Und ich würde das gerne nochmal aufnehmen, sagen, also vieles von dem, was wir da an Verantwortung, Modernisierung und strategischen Entscheidungen der Unternehmen erwarten, heute häufig von außen als Anforderung gestellt, könnte man mit einer Modernisierung einer solchen Mitbestimmungsgedanken einbringen, weil wir ein Interesse daran haben, diese Modernisierung nach vorne zu bringen, weil wir immer ein Interesse an Zukunft haben. Finde ich einen wichtigen Punkt, wolltest du noch mal kurz kommentieren. Du hast es angesprochen, das ist natürlich ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, der Deutschlandfonds und die Idee, wie können wir sozusagen in einem großen, du hast das mal den großen Wumms, warst sogar bis zum Doppelwumms gekommen, also wie kann man sozusagen mit einem großen Schritt, ähnlich wie andere Regionen es natürlich auch häufig machen, den Modernisierungssprung auch schaffen, wenn du dazu noch etwas sagen würdest?
Für mich gibt es verschiedene Dinge, die wir von der Seite des Gemeinwesens der Öffentlichkeit aus begleiten können. Und das eine ist dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur gut ist, und zwar in allen Dimensionen. Einiges davon können wir leichter finanzieren, indem wir uns mehr Spielraum mit der Schuldenbremse beschaffen, ohne sie abzuschaffen. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Aber da geht was. Deutschlands Staatsverschuldung sinkt Richtung 60%. Und die USA haben zum Beispiel 120% sogar darüber an Staatsverschuldung. Also wir sind fiskalisch gesund genug, um die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Wir haben aber darüber hinaus die Möglichkeit, das außerhalb unserer Schuldenregeln zu machen, indem wir immer dann, wenn etwas werthaltig ist, dies auch unterstützen mit öffentlich begleiteten Investitionen, etwa wenn es um die Bahn geht oder um die Straßen. Und wir können die Bundesstraßen, wir können das selbstverständlich auch machen, wenn es um viele andere Investitionen in das Gemeinwesen geht. Da soll dieser Deutschlandfonds helfen, weil er dann zum Beispiel beim Netzausbau Eigenkapitalinvestitionen unterstützen kann. Da kommt dann öffentliches und privates Kapital zusammen und macht ein besseres Wachstum und bessere Investitionsstrategien der Unternehmen hierzulande möglich.
Nun hast du den Begriff des normalen Arbeitnehmers geschaffen. Andere bedienen sich der Mitte und anderer Begriffe. Eigentlich sucht man nach unseren Mitgliedern. Also die Mitglieder der IGBCE noch einigermaßen gut, die Bedingungen einigermaßen gut durch Tarifverträge gestaltet, ordentlich mitbestimmt, Unternehmenskulturen in der Regel ordentlich und auf Augenhöhe. Und trotzdem haben diese Beschäftigten fast schon erstaunlich große Sorgen, weil sie hatten sie nicht immer in dem Maßstab. Und will dann nochmal darauf zu sprechen kommen, was triggert so einen Arbeitnehmerhaushalt auch in unserer Mitgliedschaft? Das sind Kosten des Wohnens, Kosten der Energie, der Mobilität, mittlerweile durchaus auch Nahrung und Ernährung und natürlich den Blick auf die Kinder und Kosten für Bildung und Ausbildung. Das ist ein klassisches sozialdemokratisches Themenfeld. Deswegen würde ich dich auch nochmal direkt darauf anspielen, weil das ist das, was natürlich da den Alltag bestimmt.
Eindeutig, und deshalb bin ich sehr froh, dass klar ist, wir müssen einerseits was tun, wenn es um ordentliche Löhne geht. Da sind Tarifverträge wichtig, und das ist in einer Branche wie dem ganzen Bereich der IGBCE gewissermaßen offensichtlich, dass das dort auch ziemlich gut gelingt, muss aber für die Zukunft so bleiben. Und wir müssen unseren Beitrag leisten, indem wir dafür Sorge tragen, dass durch bessere Solidarität, die Beiträge für die Sozialversicherung nicht zu sehr steigen und dass wir durch Steuerentlastung gerade diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu beitragen, dass man netto besser zurechtkommt. Aber es gibt viele Dinge, die das Leben mit beeinflussen. Wohnungsbau ist ganz entscheidend. Da haben wir jetzt wirklich zu leiden gehabt durch die Notwendigkeit, die Inflation zu bekämpfen, die durch den plötzlichen Ausfall der Energielieferung überall in der Welt, aber eben auch bei uns entstanden ist, wo dann alle sich um die wenigen Ressourcen gestritten haben und teuer eingekauft haben, mit Folgen für alle möglichen Preise. Die Zentralbank hat die Zinsen dramatisch angehoben. Jetzt geht es endlich wieder runter und jetzt hoffe ich, dass der Wohnungsbau auch wieder loslegt. Was ich ganz wichtig finde, wir haben die Zeit genutzt, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern und das, was gewissermaßen mit der Bauwirtschaft, mit den Wohnungsunternehmen, mit den Mieterverbänden, mit den Gewerkschaften besprochen ist, liegt jetzt im Bundestag zur Beratung an. Das ist also keine Sache für in ferner Zukunft. Das kann man und soll man auch jetzt gleich machen. Ich glaube, da gibt es auch einen breiten Konsens, um den Wohnungsbau anzuregen, damit das Wohnungsangebot billiger wird. Wir brauchen natürlich, wenn es um Mieten geht, eine Mietpreisbegrenzung, die wir auch haben und die ausläuft zum Ende des Jahres in den hoch angespannten Gebieten. Das muss verlängert werden können, dass bei Neuvermietungen nicht alles durch die Decke schießt. Das ist ja das, was im Wesentlichen das Problem ausmacht. Wir brauchen mehr geförderte Wohnungen. Dazu haben wir die Mittel erhöht und das ist auch wichtig. Wenn es um das tägliche Leben geht, geht es um die Lebensmittelpreise. Deshalb mein Vorschlag, die Mehrwertsteuer dort zu senken. Das hilft insbesondere, wenn der Einkauf im Supermarkt eine große Rolle bei den Ausgaben spielt. Und deshalb bin ich aber gerade dafür, dass man das macht, weil das für viele sehr, sehr wichtig ist, dass sie dort besser zurechtkommen. Und wenn es um die Kinder geht, ist aus meiner Sicht wichtig, erstmal ein gutes Angebot, mehr Ganztag, als es heute in Deutschland existiert, mehr verlässlicher Ganztag. Wie viele Eltern wissen nicht, was sie machen sollen, wenn morgens die Kita oder die Schule anruft und sagt, heute fällt was aus? Das muss sich ändern. Und dann spielt natürlich eine Rolle, was das alles kostet. Die Gebühren für die Kita, das Mittagessen in der Schule, wo ich glaube, dass wir da etwas für tun sollen, dass das gewissermaßen mit zur Schule dazugehört und nicht im Einzelnen bezahlt werden muss. Also da, glaube ich, sind viele Möglichkeiten da, um gerade den Mittelstand, die normalen Leute zu entlasten, damit sie besser zurechtkommen.
Ja, vielen Dank. Der Wahlkampf ist ja sehr, sehr stark geprägt, nicht nur von diesen wichtigen Themen für die Mitgliedschaft der IGBCE, sondern sehr stark überlagert natürlich vom Erstarken der rechten Kräfte in der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, von der Migrationsfrage etc. Diese Themen, die eigentlich in solchen Bundestagswahlkämpfen immer weiter vorne waren, sind ja durchaus ein bisschen zur Seite gedrängt. Wirtschaftliche Entwicklung ist schon sicherlich auf der Tagesordnung, aber gerade diese Fragen, wie sind eigentlich die Perspektiven der Menschen in diesen ganzen Herausforderungen, sind ein bisschen verdrängt. Wie bewertest du das Verhältnis in diesem Wahlkampf? Einfach, du machst ja den ganzen Tag und die Nacht Wahlkampf. Das Verhältnis von diesen Themen, Migration etc., das ja auch Themen sind, und den eigentlichen vielen Themen, die ein Wahlkampf zu thematisieren kann. Ist das für dich auch im Ungleichgewicht? Auf mich wirkt das ein bisschen so.
Zunächst mal, es sind Herausforderungen zu bewältigen, vor denen darf man sich nie drücken. Das gilt insbesondere für die irreguläre Migration. Deshalb habe ich sehr rechtzeitig dafür gesorgt, dass wir handeln. Und wir haben ja einen Rückgang um 100.000 im letzten Jahr. So wird es auch weitergehen in diesen mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Gleichwohl wissen wir, dass ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes einen Zuwanderungshintergrund hat. Man selbst ist aus einem anderen Land gekommen, ein Elternteil, ein Großelternteil. Und viele der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehören zu diesen Bürgern und Bürgern, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Und ich finde, wir müssen uns vor sie stellen und dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam dieses Land gestalten und dass es keine Spaltung gibt. Das ist bedrückend zu sehen, wie sehr das in Frage gestellt wird. Und deshalb bin ich in dieser Frage auch immer sehr klar und in jeder der Debatten betone ich das. Und trotzdem ist die Wahrheit, manche lenken davon ab, dass sie nichts zu bieten haben, wenn es um die Sicherheit, das Einkommen, die Verlässlichkeit des Lebens, die Bezahlbarkeit des Lebens gerade der normalen Leute geht. Und ich würde mir wünschen, dass das eine größere Rolle spielt, auch für die weitere Zukunft und auch dort noch in diesem Wahlkampf. Denn am 23. Februar wird ja schon entschieden.
Wohl wahr. Ja, um eine europäisch-deutsche Modifikation von Bill Clintons berühmten Spruch zu tätigen, müsste man sagen, it's the social economy, stupid. Das heißt, wir müssen Dinge zusammenbringen, erfolgreich zu werden. Wir müssen natürlich Wirtschaftskraft, Investitionen, Industrie, gute Arbeit nach vorne entwickeln. Das ist unser Fußabdruck in Deutschland und Europa. Wir wünschen dir noch Kraft für den Endspurt in diesem Wahlkampf und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuschauen und Zuhören an diejenigen, die sich diesen Podcast angesehen haben. Der nächste Podcast, da werde ich die Wahl nachlese und ein bisschen unseren Vorblick auf den 15.03. mit Christiane Benner, der Vorsitzenden der IG Metall, erörtern. Und mein Aufruf für den 23. unbedingt wählen gehen.